Psychologie, der Podcast über Pferde und Psychologie. Wir sind Carina Warnstedt, Pferdegestützter und Hypnosecoach mit abgeschlossenem Psychologiestudium und Autorin.
Und Lea Schneider, Pferdeverhaltenstrainerin und Unterstützung für Selbstständige als virtuelle Assistenz. Wir nehmen dich mit in unsere Gedanken zu verschiedenen Themen aus dem Bereich Pferd-Mensch-Beziehung und entspannende Interviews zu den Themen Pferde und Psychologie. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Psychologie. Heute haben wir auch wieder einen Gast bei uns, und zwar ist das Mindy. Vielleicht möchtest du dich einfach mal kurz vorstellen, wer du bist und was du so machst.
Ja, gerne. Also ich heiße Mindy Hibbeler und ich freue mich total, dass ich hier zu diesem Thema heute dabei sein darf. Ich bin im Grundberuf Sozialpädagogin, also studiert habe ich Diplom Erziehungswissenschaften mit dem Schwerpunkt Sozialpädagogik. Und habe dann die Ausbildung zur Reittherapeutin obendrauf gesetzt, auch im Studium, aber dann nebenberuflich. Ja, und ich führe jetzt seit fast 10 Jahren einen Hof, einen Ponyhof mit dem Arbeitsschwerpunkt pferdegestützte Intervention. Ja, das ist so der Stand heute.
Vielleicht magst du uns unabhängig von deiner Arbeit einmal erzählen, wie du überhaupt zu den Pferden gekommen bist und wie daraus dann am Ende auch deine Arbeit geworden ist, weil du sagst ja gerade, du hast das, was du studiert hast, hat ja erstmal nicht direkt mit Pferden zu tun. Ja, ich möchte so ein bisschen erzählen, wie das in Kombination mit den Pferden dann auch zustande kam.
Ja, also ich habe als Kind angefangen zu reiten. Ich war, glaube ich, 8 oder 9, als es angefangen hat. Und ich habe ja noch an so einem ganz klassischen, also ich bin 44 heute, und ich habe mit 8 Jahren in so einem ganz klassischen Reitsystem, Reitschulsystem früher halt dann reiten gelernt. Ich habe da zwar sehr die Liebe zu den Pferden entdeckt, aber eben auch sehr schnell gemerkt, dass das ein System ist, was nicht rund läuft, weil ich nicht reingepasst habe und viele andere haben auch nicht reingepasst. Das war tatsächlich schwierig. Ich habe die Pferdeliebe beibehalten in verschiedenen Ausprägungen, an verschiedenen Stellen mit Pflegepferd, solche Variationen. Aber die Zielsetzung, in die Reittherapie zu gehen, war schon sehr früh. Also stand auch schon in meiner Abi-Zeitung, so als Berufswunsch. Ne? Das ist ja immer so eine Seite am Ende, was willst du in der Zukunft mal machen? Da stand das dann schon drin, weil mir selber die Pferde wahnsinnig geholfen haben. Ich habe, als ich Kind war oder als ich Jugendliche war, da ist über solche Themen wie Neurodivergenzen ja überhaupt nicht gesprochen worden. Auch in der Fachwelt nicht. Das war einfach kein Thema. Aber es gab immer Kinder und Jugendliche, die irgendwie anders waren. Ne? So hat man das dann wahrgenommen. Und ich habe mich selbst auch so wahrgenommen als anders. Aber die Pferde haben mir immer sehr gut geholfen, so dass ich das für mich gerne beibehalten wollte und eben auch dann in Zukunft anderen ganz gerne diese Möglichkeit geben wollte. Ne? Daraus ist der Wunsch entstanden. Und der Weg dahin hat sich ja auch sehr gewandelt. Ne? Zur Reittherapie im Allgemeinen. Der Weg dahin hat sich total gewandelt. Aber damals, als ich noch zur Schule ging, war es so, dass der Weg ist über eine sozialpädagogische Ausbildung plus Reitlehrerschein, so hieß das früher ja noch, und dann eben die Reittherapie obendrauf. Und das habe ich mit dem Studium dann angefangen, diesen Weg.
Und was ist heute so dein Schwerpunkt? Gibt es einen Schwerpunkt, wo du sagst, das ist das, was ich in der Arbeit entweder am meisten mache oder vielleicht auch am liebsten mache?
Ja, schon. Also im Allgemeinen arbeite ich am liebsten mit einer Altersklasse, die so im Kindergartenbereich ist. Ne? Das ist so das, worauf ich wie ich antworten würde auf, was machst du am liebsten? Ein beruflicher Schwerpunkt hat sich tatsächlich über die Zeit so ergeben. Ne? Also es ist schon so, dass sehr viele Menschen aus dem neurodivergenten Bereich den Weg zu uns gefunden haben, weil sie woanders angeeckt sind. Also das ist so der klassische Weg, den wir ganz oft sehen, dass Menschen zu uns kommen, weil sie sagen, ich komme da nicht klar. Oder das ist ein System, da komme ich nicht klar. Und dann landen sie irgendwann bei uns, weil es ihnen empfohlen wurde oder weil es sie angesprochen hat. Und das ist dann auch ganz verschieden. Also wir haben häufig Personen mit traumatischem Hintergrund, häufig Kids aus dem großen Spektrum Autismus, ADHS und auch immer mehr das Thema Hochsensibilität. Also so, dass es auch offen angesprochen wird. Ne, häufig hatte das ja, das hat ja ganz lange keiner angesprochen oder diesen Begriff überhaupt nicht verwendet.
Ja, das ist vielleicht auch nochmal ein guter Punkt. Wir hatten zwar schon mal auch eine Folge mit zum Thema ADHS, aber vielleicht klären wir einmal kurz, was bedeutet denn überhaupt Neurodivergenz? Ich weiß nicht, uns dreien ist es, glaube ich, sehr klar, aber ich wahrscheinlich nicht allen, die zuhören. Also ja, was bedeutet das im Allgemeinen? Was siehst du an den Kindern? Welche Schwierigkeiten haben die vielleicht, die Kinder, die andere Kinder nicht haben? Was bringen die mit, dass sie bei dir landen?
Das ist tatsächlich wirklich eine ganz bunte Mischung. Als Überbegriff könnte man vielleicht sagen, das Hirn funktioniert nicht standardmäßig. Nicht das, was man als Standard betrachten würde. So, sagen wir es mal so. Ich finde, die Begrifflichkeiten sind immer ein bisschen schwierig in dem Bereich. Deswegen sprechen wir so in der alltäglichen Arbeit auch immer einfach nur davon, ja, mein Hirn braucht jetzt das und das oder mein Hirn kann das so nicht erfassen. Ich bräuchte jetzt mal hier eine Unterstützung, ne? Weil jeder von uns hat einfach eine andere Denkweise und eine andere Erfassung, Auffassungsgabe. Aber grundsätzlich per Definition erfasst man ja ADHS, Trauma, indizierte Hochsensibilität, Autismus. Da gibt es ja auch sehr viele Überschneidungen, ein sehr großes Spektrum in jedem Bereich für sich. Ich tue mich da ehrlich gesagt ein bisschen schwer, da klare Definitionen und Abgrenzungen zu machen.
Ja, es ist ja auch gar nicht immer so einfach, ne? Also wir haben ja zum Teil einfach die fließenden Übergänge, beziehungsweise auch, wenn wir von Symptomen sprechen wollen, ich tue mich da immer so ein bisschen schwer, weil ich weiß, dass es eben auch in der Bubble nicht immer so gerne so angesehen wird als Symptom oder Krankheit. Man muss halt sagen, ja, laut unserer Definition ist es halt nun mal, steht im ICD, das heißt, wir sprechen von Symptomen und die überschneiden sich ja teilweise auch stark bei ADHS und auch Autismus zum Beispiel.
Ja.
Das ist nun mal da auch ganz schwierig, da eine Abgrenzung zu finden. Und mittlerweile sprechen wir ja jetzt zum Beispiel beim Autismus auch von der Autismus-Spektrumsstörung. Das heißt, das impliziert ja schon, wir haben eben ein Spektrum von bis und das kann ganz unterschiedliche Ausprägungen annehmen. Deswegen kann ich das gut verstehen, dass das für dich auch nicht so einfach ist. Man kann es einfach nicht über einen Kamm scheren.
Nein, gar nicht. Also wir sehen es halt auch in sehr, sehr unterschiedlichen, in der Praxis einfach auch in sehr, sehr unterschiedlichen Variationen und vor allem häufig auch in so, ich sag mal, Mischvarianten, dass ein Kind dann vielleicht noch einen Anteil aus dem ADHS-Bereich hat oder man kann es vielleicht auch gar nicht so genau definieren. Es ist dann eben so, wie es ist. Und gerade die Hochsensibilität oder auch aus Trauma heraus entstandene Hochsensibilität ist ja noch schwieriger zu fassen, weil noch viel jünger, auch als Wissenschaft jetzt wissenschaftlich betrachtet, noch viel jünger. Und Hochsensibilität findet man ja jetzt noch nicht. Ich weiß nicht, ob es vielleicht dann noch kommt. Im ICD-10 haben wir es ja auch noch nicht mit enthalten. Aber für mich läuft das quasi mit den Themen mit, ne? Mit ADHS, mit Autismus. Das gehört für mich schon zusammen. Letzten Endes ist es mir dann tatsächlich egal. Ich schaue mir das Kind an, was ich vor mir habe, oder die Person, die ich vor mir habe, und gucke, was ist da los. Ne? Ich bin ja jetzt nicht Psychologin oder ich muss auch nicht medizinisch daran gehen. Von daher muss ich in dem Sinne keine Diagnosen stellen, ne, sondern nur gucken, wie können wir hier zusammenkommen, wie können wir einen Weg finden.
Ja, ich denke, das ist auch wichtig, das nochmal zu sagen. Also, wie du schon gesagt hast, Hochsensibilität ist ja ein Themenbereich, der noch sehr jung ist und der eben per Definition noch keine Diagnose ist. Ob es irgendwann kommt, weiß man nicht. Es gibt da ja auch die Diskussionen darüber, ob das in den Autismusbereich reinfällt, weil es eben teilweise sehr starke Überschneidungen gibt. Aber es ist ja das Schöne, dass du keine Diagnosen stellen musst und du musst ja noch nicht mal mit dieser Schablone der Diagnose arbeiten. Also ich könnte mir vorstellen, dass es zwar hilft, wenn es eine Diagnose gibt und du weißt, wo muss man es jetzt einordnen, vielleicht hat man dann auch schon mal eine Idee, in welche Richtung es gehen könnte. Aber am Ende des Tages hast du ja Menschen vor dir und die sind eben individuell. Und da ist es dann letztendlich ja auch fast egal, wie man das Ganze benennt, sondern man muss halt schauen, wie ticken diese Menschen und wie kann man ihnen im Zweifelsfall auch helfen.
Genau, es geht ja auch immer um die Frage, was ist das Thema, ne? Warum ist die Person bei uns? Ne?
Ja.
Was braucht die gerade? Manche sind auch in Anführungszeichen nur, gerade wenn es um Traumabereich ist, nur da, um zur Ruhe zu kommen, um
ja.
sich selber wieder zu spüren. Dann ist mir auch total egal, was da für eine Diagnose im Hintergrund steht. Ja, und ich habe so die Erfahrung gemacht, dass gerade, also das Bedürfnis danach, etwas in eine Schublade einzusortieren, ist ja dem Menschen häufig inne. Aber gerade bei im neurodivergenten Bereich habe ich die Erfahrung gemacht, dass die meisten das erstmal brauchen, um, ich sag mal platt, um da nachzulesen, um zu gucken, was heißt das überhaupt, wo finde ich mich wieder, sich tiefer da reinzulesen in dieses Thema oder sich ein bisschen da reinzufühlen in das Thema, um dann festzustellen, dass sie sowieso in keine Schublade passen. Und dann zu merken, okay, es gibt da so ein paar Richtlinien oder ein paar Werte oder ein paar Schubladen, aber ich habe irgendwie Bestandteile aus 5 verschiedenen Schubladen. Aber es hilft dann erstmal weiter, um sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Aber letzten Endes mündet es in 90% der Fällen darin, dass man sagt, ich passe da eh nicht rein und das ist jetzt halt, wie es ist.
Und was siehst du da für Entwicklungen? Also wenn eben diese Akzeptanz erstmal da ist, okay, es ist so, wie es ist, dass man vielleicht ja auch die Chance hat, das Ganze dann auch, also auch Vorteile davon zu sehen, weil es ist ja nicht per se jetzt erstmal alles schlecht, nur weil da eine Diagnose hintersteht oder ich merke, ich bin anders. Siehst du da die Entwicklung von den Leuten?
Ja, weil es in dem Moment, wo man sich damit anfreundet und sagt, okay, es ist so, ich habe mich jetzt hier gefunden in den verschiedenen Aspekten, da sehe ich mich, das ist so das, was ich auch habe, das ist das, was ich auch bei mir finde. Das stärkt enorm oder man hat dann eine gute Grundlage, um Selbstbewusstsein, Selbstwert, Selbstwirksamkeit, Achtsamkeit mit sich selber, daran zu arbeiten. In der Stufe vorher sieht man ja sehr häufig Zweifel an sich selber, man fühlt sich falsch, überall ist man nicht so richtig, man kommt nicht gut an oder man hat Schwierigkeiten mit Kontakten. All diese Dinge sind ja häufig sehr negativ besetzte Themen, die da kommen. Aber wir arbeiten dann auf eine Selbstakzeptanz hin und davon ausgehend eben eine Stärkung der Persönlichkeit.
Und wie helfen die Pferde nochmal bei dieser Aufgabe im Speziellen? Das ist ja dann nochmal ein anderes Feld als die normale klassische Psychotherapie oder was auch immer. Da könnte man solche Themen ja auch bearbeiten.
Ja, nein, das Pferd ist da vollkommen vorurteilsfrei. Das Pferd nimmt den Menschen wahr, so wie er ist. Du hast ja im neurodivergenten Bereich häufig Menschen, die Masking zu ihrer alltäglichen Fähigkeit gemacht haben. Das heißt, sie setzen sich bildlich gesprochen eine Maske auf, die in die Gesellschaft passt. Damit die Verhaltensweisen, die man vielleicht anders machen würde, als die Gesellschaft das so erwartet, das trainiert man sich an. Bei Autisten sieht man das, glaube ich, also ich habe im Moment gerade da so ein autistisches Mädchen im Kopf, die das super kann, die studiert die Verhaltensweisen der Menschen um sie herum und kopiert das dann, weil das nimmt sie als gesellschaftlich anerkannt wahr. Ne? Und das meine ich mit Masking, das funktioniert vor den Pferden aber null. Weil die Pferde halt das wahrnehmen, was der Mensch tatsächlich mitbringt. Und da können wir nicht eine Maske aufsetzen. Und aber die Akzeptanz der Pferde ist enorm. Und je nachdem, welches Pferd man dann einsetzt oder welchen Typ Pferd man dann da gerade hat, gehen die in den Kontakt und geben ein gutes Gefühl von Nähe, von Akzeptanz, von Richtigsein. Ne? Daher sind die da sehr, sehr wertvolle Partner.
Ja, das kann ich sehr, sehr gut nachvollziehen. Das passt so ein bisschen zu meiner eigenen Lebensgeschichte. Ich hatte das als Kind so ähnliche Themen. Ja, und gerade dieser sichere Hafen bei den Pferden und so, das kann ich gerade sehr, sehr nachempfinden, ja.
Ja, und das ist das, was wir bei uns auf dem Hof halt aus der übergeordneten Sicht versuchen zu schaffen, ne? diesen Safe Space mit den Pferden, mit den Menschen, nicht nur die, die wir da arbeiten, sondern eben auch alle anderen, dass man vermitteln kann, okay, jeder ist eben so, wie er ist. Und es ist auch in Ordnung so. Und wenn es ein Problem gibt, dann üben wir uns in der Kommunikation darüber. Aber grundsätzlich akzeptieren wir uns so, wie wir sind. Und das schauen wir uns halt von den Pferden ab. Und ich versuche, die Menschen, die zu uns kommen, immer ein bisschen für zu sensibilisieren, dass sie sich das anschauen, wie die Pferde sich verhalten, dass man da sehr viel mitnehmen kann für sich selber auch.
Hast du konkrete Themen, wo du sagst, das begegnet dir immer wieder, warum die Kinder zu dir kommen, warum vielleicht auch die Eltern die Kinder zu dir schicken? Das ist ja auch nochmal eine andere Perspektive. Was empfinden die Kinder, die zu dir kommen, und was sehen vielleicht die Eltern, die die Kinder zu dir schicken?
Also es ist häufig so, dass Kinder mit aus dem Autismus-Spektrum zu uns kommen, weil die in so einem, ich sag mal, so einem künstlich hergestellten Therapiesetting, Ergotherapie oder wie man sich das dann so unterschiedlich vorstellen kann, alleine schon mit dem Setting nicht zurechtkommen und das verweigern. Und bei uns dann aufgrund des, ich nenne es immer, natürlichen Settings, es ist nicht künstlich hergestellt, sich besser auf die ganze Sache einlassen können. Das ist ja gerade bei Autisten häufig ein großes Problem, dass man überhaupt erstmal einen Zugang finden muss, die Bereitschaft herstellen muss, dass sie sich darauf einlassen können, was man ihnen überhaupt erzählen möchte. Und das Setting bei uns mit den Pferden, das ist etwas, was nicht so künstlich hergestellt ist. Das kann die Kids aus dem Bereich häufig deutlich besser akzeptieren. Und dann kann man besser in den Kontakt gehen und eine Verbindung herstellen. Und dann mit der eigentlichen therapeutischen Arbeit starten.
Das nennen wir ja auch gerne emotional öffnend. Also wenn ein Pferd emotional öffnend wirkt, das kann ich mir sehr gut vorstellen, dass das auch gerade in dem Bereich gut hilft.
Ja, also ich habe einige schon gesehen, Kinder gesehen, die zum Beispiel nicht sprechen und dann auf dem Pferd sitzen und, ich sage mal, scherzhaft mir ein Ohr abkauen. Die sitzen auf dem Pferd und reden und reden und reden und reden mit mir und die steigen dann ab und dann hören sie wieder auf, mit mir zu reden. Also das ist ganz spannend, da manchmal zu beobachten, was das macht.
Und vielleicht wollen wir jetzt einfach mal den Bogen so ein bisschen spannen. Wir haben ja gefragt, mit wem wir quasi sprechen können, auch über eigene Erfahrungen. Mhm. Möchtest du auch drüber sprechen, wie dich das Ganze selber betrifft? Weil wir haben so die Hintergrundinformation bekommen, dass das vielleicht für dich auch selber ein Thema ist und würden dann natürlich gerne nur über das sprechen, was für dich auch in Ordnung ist.
Ja, also das ist kein Problem. Wir haben bei uns in der Familie, also mein Mann und ich, wir sind eine Patchwork-Familie und wir sind nicht nur gepatchworked mit mehreren Kindern, sondern wir haben auch einiges an Neurodivergenz in unserer Familie. Also wir haben zum einen Hochsensibilität, das betrifft mich und meine Tochter. Und von der Seite meines Mannes gibt es ADHS in verschiedenster Ausführung. Ich versuche das immer ein bisschen scherzhaft zu formulieren, weil es ist wirklich manchmal witzig, wenn das so aufeinander trifft. Aber es ist auch manchmal anstrengend. Das ist eine nicht unerhebliche Herausforderung, aber es ist einfach auch gleichzeitig, ich sag mal, ein gutes Trainingslager, um dann mit diesen verschiedensten Erscheinungsformen umzugehen. Ja, da gibt es tatsächlich sehr viele Überschneidungen aus dem Bereich der Hochsensibilität und ADHS. Da gibt es vieles, was wir auch gemeinsam haben, aber es gibt einfach auch starke Gegensätze. Ja, und auch da, so wie auch bei uns auf dem Hof in der Arbeit, ist dann die Kommunikation halt der Schlüssel, um da die Lösungen zu finden.
Das heißt aber im Umkehrschluss auch, für dich ist das ganze Thema ja nicht mit der Arbeit abgeschlossen sozusagen, sondern du beschäftigst dich bewusst oder unbewusst ja mehr oder weniger immer damit. Ja. Du kannst dann nie sagen, okay, jetzt mal Tür zu und jetzt ist das Thema für mich einmal abgeschlossen, sondern das betrifft dich ja dann eben persönlich so sehr, dass du es immer wieder auch merkst quasi.
Ja, und da ist einfach auch eine riesen Herausforderung, da auf sich selber zu achten. Also jemand, der aus dem hochsensiblen Bereich kommt, hat sowieso die ständige Aufgabe, auf sich selber achten zu lernen, ganz, ganz wichtig. Das kann ich auch aus eigener Erfahrung nur bestätigen, dass das enorm wichtig ist, und eben rauszufinden, was hilft mir persönlich. Ne? Ich habe die meisten, die aus dem sozialen Bereich kommen, müssen es sowieso ja lernen, ne? Sich selber zurückzunehmen und zu sagen, okay, hier professionelle Distanz, ich muss mich irgendwo auch erholen können. Ne? Da muss jeder so seinen Bereich finden. Immer mit der Hochsensibilität im Hintergrund noch mal mehr, ne? Die Wege finden. Und dann, also für mich ist das zum Beispiel, ich brauche entweder Zeit für mich ganz alleine, mit was auch immer, ne? So eine reizarme Zeit zum Beispiel. Oder ich brauche manchmal einfach auch Zeit mit bestimmten Menschen, die dann nicht Energie kosten. In meinem Job kostet es mich einfach Energie, logischerweise. Das ist auch vollkommen in Ordnung so, aber im Privaten ist es dann einfach schön, wenn es Menschen sind, die auch mir dann Energie geben, oder Gespräche oder Unternehmungen, was auch immer. Und das ist wichtig, sich das bewusst zu machen, sowohl im Privaten fürs Familienleben als auch für den Job, ne? Dass ich weiß, woher ich meine Energie kriege oder weiß, wann mein Energielevel so weit unten ist, dass ich da dringend meine Bremse ziehen muss.
Mhm. Kannst du sagen, welche, ja, ich sag mal, Charaktereigenschaften oder Merkmale Personen haben, die für dich ganz persönlich eben helfen, dir wieder Energie zu geben?
Da ist mir ein hohes Maß an Empathie ganz wichtig. Menschen, die in ihrer eigenen Persönlichkeitsentwicklung schon relativ weit fortgeschritten sind, dass sie auch in der Lage sind, sich selbst zurückzunehmen und wertfrei zuzuhören zum Beispiel, solche Aspekte, ne, dass man einfach frei auch sprechen kann, über Emotionen sprechen kann, ne? Solche Dinge sind mir persönlich da dann sehr wichtig. Das hilft immer gut weiter.
Kann ich gut verstehen, ja. Und würdest du sagen, dass du diese Hochsensibilität hast, hilft dir auch im Umgang mit anderen Menschen, gerade auch bei deiner Arbeit? Oder sagst du, das ist dann, da merkst du manchmal irgendwie vielleicht auch, wo es hinderlich ist? Wie würdest du sagen, wie ist das ausbalanciert?
Also im Grunde kann man, ich habe in der Vorbereitung auf dieses Gespräch auch mir ein paar Notizen gemacht, Vorteile, Nachteile meiner eigenen Hochsensibilität, und ich kann jedes Wort, was ich aufgeschrieben habe, als Vorteil auch als Nachteil aufschreiben.
Okay.
Weil vorrangig für mich oder was auch mein Schwerpunkt quasi ist, ist ein sehr hohes Maß an Empathie. Das ist super, wenn man im sozialen Bereich arbeitet, ein sehr hohes Gespür für Situationen, für Stimmungen, für Energielevel meines Gegenübers. Aber das Problem daran ist, dass es keinen Schalter gibt, um es abzustellen. Das heißt, diese Wahrnehmung passiert auch dann, wenn ich es nicht möchte. Und das ist dann wieder schwierig, weil da ist ein Kernpunkt der Hochsensibilität, da fehlt einfach der Filter, das auszublenden und zu sagen, okay, hier ist jetzt Schicht, ich habe jetzt meine Pause, ich habe jetzt Feierabend. Das hört ja nicht auf. Also auf der einen Seite ist es enorm hilfreich im Umgang mit Klienten. Eigentlich egal, im Umgang mit den Pferden, mit Klienten, mit Eltern. Ne, es ist enorm hilfreich. Aber der nicht vorhandene Ausschalter ist dann wiederum auch schwierig. Ne? Da muss man ein bisschen auf sich aufpassen, da irgendwo eine Grenze zu ziehen. Oder ich muss mich manchmal einfach aus einer Situation rausziehen und sagen so, ich muss hier jetzt mal raus und mich dieser Energie entziehen, ne, dass ich das gar nicht mehr wahrnehmen kann. Ja, und auf der anderen Seite ist es heute, ich bin ja, wie schon gesagt, ich bin 44 inzwischen, aber früher war es halt so, dass ich so die typischen negativen Teile dann auch entwickelt habe. So Thema People-Pleasing war für mich ganz groß, dass ich, weil ich wahrgenommen habe, was möchte mein Gegenüber, was würde meinem Gegenüber jetzt gut tun, wie ist da die Stimmung, ne, was ist da gerade los, habe ich dann ein nicht unerhebliches People-Pleasing entwickelt und mich danach dann immer ausgerichtet, endete dann häufig damit, dass ich irgendwann ein großes Bedürfnis danach hatte, dass man auch mir mal zuhört oder auch meinem Bedürfnis dann mal entspricht, weil ich mich selber nicht darum gekümmert habe. Ich habe das nicht wahrgenommen und einfach nicht genug Wissen gehabt, um das eigenverantwortlich besser handeln zu können. Also heute ist das anders, aber so war das früher halt häufiger. Und das ist so ein Effekt, der da gerne mal entstehen kann.
Wann hast du das für dich so als Hochsensibilität benannt? Gab es da irgendwie einen Auslöser? Ich meine, du beschäftigst dich damit beruflich, ist klar, aber wir haben ja eben schon drüber gesprochen, es ist noch ein recht neuer Begriff und generell dieses Thema Neurodivergenz ist ja erst in den letzten Jahren, würde ich sagen, so mehr in den Fokus gerückt, gerade auch bei Frauen. Gab es da irgendwie einen Punkt, wo du gesagt hast, da habe ich mich selber darin erkannt und das gemerkt oder hast du eher so das Gefühl gehabt, das war schon immer klar, du hattest nur vielleicht keinen Begriff dafür?
Also ja, irgendwie schon auch, irgendwie klar, ohne dass es einen Begriff dafür gab. Ein wichtiger Punkt ist tatsächlich, dass ich Mutter geworden bin. Also ich war 24, als meine Tochter geboren wurde. Nicht weniger hochsensibel als ich. Also ich habe dann immer versucht, sie vor diesen unschönen Erfahrungen zu schützen, die wie ich sie als Kind selber gemacht habe, ja, um ihre Sensibilität zu schützen. Und da habe ich mich dann sehr mit ihr, mit mir auseinandergesetzt, ne, sehr viel mit Persönlichkeitsentwicklung auseinandergesetzt. Nochmal das große Thema der Bindungstheorien ist auch ein wichtiger Arbeitsschwerpunkt, ein wichtiger Interessenschwerpunkt für mich. Und das greift dann so ineinander in der fortlaufenden Entwicklung greift das Thema Neurodivergenz und Bindungstheorie irgendwie auch ein Stück weit ineinander. Und darüber sind wir dann irgendwann dahin gekommen. Also wir, ich, meine Tochter, man sieht natürlich nicht bewusst, aber ich für uns beide, dass das klar geworden ist, ne? Dass das Ganze Namen hat. Das ganze Thema Namen hat. Vorher hat man sich gedacht, ja gut, hast halt viel Empathie, kannst dich gut einfühlen, ja okay, ne? Aber dann solche Themen wie People-Pleasing oder andere unangenehmere Erlebnisse, dann das war dann nicht klar, ne? Wo das jetzt herkam.
Und hat sich dann für euch beide was geändert, als ihr diesen Begriff für euch gefunden habt?
Ja, das erlaubt, also das Wissen auch dann darüber, ne, sich gezielt auch Wissen dazu aneignen zu können, wenn das Ganze erstmal einen Namen hat. Das ist das, was ich vorhin meinte, mit wenn man erstmal einen Namen hat, kann man quasi googeln. Dann kann man sich Wissen aneignen, tiefer reingehen, kann man viele Dinge besser verstehen, ne, sich darin wiedererkennen und sagen, ach Mensch, das ganze Ding hat einen Namen, das gehört dazu, okay, da sehe ich mich. Und dann sich vielleicht auch Techniken und Verhaltensweisen aneignen, die einem da helfen können. Ne? Ja.
Und was ich jetzt noch spannend finde, ich weiß nicht, wie offen du damit auch in deiner Arbeit umgehst. Hast du das Gefühl, das hilft deinen Klienten, Klientinnen, ich hoffe, das ist der Begriff, den du auch verwendest, das hilft denen, dass sie wissen, da versteht mich jemand, also nicht nur auf dem Papier, weil er sich da angelesen hat, wie das theoretisch wahrscheinlich ist, sondern auch wirklich, die hat das auch erlebt, die hat dieses Gefühl dafür auch. Ja, hast du das gemerkt, dass das, wird dir das gespiegelt?
Ja, sehr. Also ich habe mehrere erwachsene Frauen, die so aus dem Thema Trauma-Problematik zu uns kommen, die das gerade kürzlich sagte jemand zu mir, boah, das fühlt sich so gut an, dass ich wirklich weiß, dass du auch wirklich weißt, was ich da sage. Ja, es ist nicht nur irgendeine Theorie, die ich irgendwie gelernt habe, sondern es ist halt wirklich so, dass ich die auch ihre Entwicklungspunkte, die ist jünger als ich, ne, dass ich da so diese Entwicklungspunkte nachvollziehen kann. Ja, doch, das merke ich schon. Also auch in anderen Bereichen, ne, dass das rückgemeldet wird. Und also ich gehe sehr offen damit um. Das ist überhaupt kein Thema. Auch mein Mann geht damit sehr offen um, dass er sagt, mein ADHS-Gehirn kann das gerade nicht hier. Ich kann es mir das nochmal anders erklären. Ne? Also das ist total offenes Thema bei uns. Und dann werden auch über Schwächen gesprochen oder gesagt, dass einer sich dann mal gerade rauszieht und sagt, nee, mein Hirn muss mal gerade ein bisschen atmen. Es ist vollkommen in Ordnung.
Ja, das ist ja total super, dass man da so offen und das auch so direkt ansprechen kann. Also das ist auch die Erfahrung, die ich so gemacht habe. Irgendwie gerade ist in meinem Umfeld sehr viel Neurodivergenz vorhanden, sowohl tatsächlich auch jetzt beruflich einige Leute, die sich da geöffnet haben, und auch in meinem Freundeskreis wahnsinnig viele. Und gerade eben in dem Freundeskreis, wenn man da zu mehreren zusammen ist, da kommt das doch des Öfteren mal vor, dass der eine oder andere sagt, okay, Limit ist erreicht, ich brauche jetzt gerade mal meinen Raum für mich. Und das ist dann von allen auch völlig akzeptiert, dass sich da einer mal rauszieht und einfach mal kurz wieder runterfährt. Oder eben auch das, was du sagst mit diesen Missverständnissen, dass man irgendwie spricht und es kommt beim Gegenüber nicht an, weil das Verständnis ein völlig anderes ist. Und dann eben so ein Satz, ja, mein ADHS-Kopf kann das gerade nicht greifen, kannst du es nochmal anders formulieren? Ja. Also das ist auch so eine Erfahrung, die ich auch echt schon oft gemacht habe, dass das einfach hilft, wenn man es benennen kann, damit man dann zu einer Lösung gemeinsam kommen kann.
Ja, genau. Und also das ist, glaube ich, auch ein Teil der sehr, sehr schönen Entwicklung, dass die Generation, ich sage mal, meine Tochter ist jetzt 19, die und ein bisschen älter, dass die lernen, sehr achtsam mit sich selbst umzugehen, dass da sehr viel mehr darauf geguckt wird, wo sind jetzt hier meine Grenzen, wann ist meine soziale Batterie am Limit. Also das ist ja unter den jungen Leuten, die wir bei uns haben, ein gängiger Begriff, dass die sagen, oh, hier, nee, Social Battery, da geht gerade gar nichts mehr, Ne? Also das ist so ein Standardbegriff geworden. Das finde ich ja super. Also das ist in meiner Generation ja überhaupt nicht der Fall gewesen. Gar nicht. Also arbeiten bis zum Limit und durchziehen. Und wir haben das ganz anders vermittelt bekommen. Deswegen finde ich das super zu sehen, dass die Generation meiner Tochter da anders rangeht und man da auch deutlich offener dann auch drüber sprechen kann, ne?
Ja, das ist auf jeden Fall eine schöne Entwicklung und ich hoffe sehr, dass es auch weiter in die Richtung geht. Denn ich glaube, da profitieren letztendlich alle von, auch wenn man eben ja schon früh merkt, es gibt unterschiedliche, nicht nur Sichtweisen, sondern eben auch Gehirne, die unterschiedlich funktionieren, dass man ja dann auch viel empathischer dafür wird. Und das ist eigentlich total schön, wenn man das schon früh so offen kommuniziert und auch lernt, wie gesagt, wie andere da ticken.
Ja, letzten Endes stärkt es einfach nur das gegenseitige Verständnis. Und ja. Letzten Endes, denke ich, trägt es auch dazu bei, weniger zu stempeln, also weniger Diagnosen zu verteilen, als dass man einfach damit umgeht, okay, XY in meinem Freundeskreis braucht vielleicht 2 Tage vorher schon mal einen Hinweis auf eine Verabredung oder fühlt sich besser damit, wenn man nicht unbedingt auf den Jahrmarkt geht oder... Es ist ja auch vollkommen in Ordnung so, und da muss man nicht mit Diagnosen um sich werfen. Manchmal ist es im Moment ja auch so, dass gesagt wird, hier diese ganzen neurodivergenten Sachen und das ist alles Trend. Ja, ja, ein Stück weit ist es Trend, sich damit zu beschäftigen. Das ist sowas, was ich unterschreiben würde. Es wird Trend, sich damit zu beschäftigen, was ich aber sehr begrüßenswert finde. Sich mit sich selber so weit auseinanderzusetzen, dass man dann vielleicht auch darauf kommt, dass man vielleicht einen nicht diagnostizierten Autismus oder ein ADHS-Thema mit sich rumträgt und dann plötzlich viele Dinge viel klarer erscheinen. Gerade bei Frauen ist es ja häufig so, dass da Masking eine ganz große Rolle spielt und man dann mit 35 auf die Idee kommt, ups, man könnte vielleicht irgendein ADHS-Thema haben. Ja. Was auch immer es dann ist, ne?
Ja, das ist so, das hatten wir in der anderen Folge zum Thema ADHS auch schon. Dieses Trendthema ist auch ein ganz gefährliches, finde ich, dass das so abgestempelt wird, als das ist ja nur Trend und ihr bildet euch das womöglich alle nur ein. Das ist ja ganz anders. Wir haben ja die Aufklärung jetzt einfach mehr und dadurch, dass es die Aufklärung gibt, gibt es eben auch die Möglichkeit, dass Menschen sich damit befassen und sich darin wiederfinden. Aber das heißt ja im Umkehrschluss nicht, dass sie sich jetzt da irgendwie eine Diagnose aussuchen, wo sie sagen, ach, guck mal, schön, dann habe ich jetzt irgendwie ADHS, weil ist ja gerade Trend, sondern im Gegenteil, es gibt jetzt einfach nur die Möglichkeit, das zu benennen. Und dadurch, natürlich gibt es dann vermeintlich mehr Personen, die ADHS oder Autismus haben, aber die gab es halt vorher auch. Die wussten es nur halt nicht, dass sie das haben. Ja. Und das ist eben so ein bisschen, wird häufig, finde ich, falsch gesehen, wenn das dieses Thema ist, es ist nur Trend.
Ja, es verunsichert dann ja auch enorm, ne? Wenn jemand, der die Vermutung hat, da irgendwie betroffen zu sein, und dann wird das als Trend abgestempelt und womöglich noch mit hab dich nicht so, dann beschäftigt man sich vielleicht nicht weiter damit, ne?
Ja.
Es muss ja auch gar nicht ein Leidensdruck vorhanden sein. Es kann ja auch eine Hochsensibilität, ein ADHS, ein was auch immer vorliegen, ohne dass man großartigen Leidensdruck hat. Auch das ist ja möglich. Oder dass man einen kleinen Leidensdruck relativ schnell in Ordnung bringen kann, mit ein bisschen Aufklärung, ein bisschen was an die Hand geben. Muss ja gar nicht sein. Aber ja, also es grundsätzlich als Trend so abwertend abzutun, das ist nicht meins. Also als Trend zu werten, sich damit zu beschäftigen, das im positiven Sinne, das wiederum fände ich ganz schön, wenn man das so wahrnehmen könnte.
Ja, das stimmt. Ich glaube, das ist ein schöner Gedanke, auch den man so rausgeben kann. Dass ein Trend in dem Sinne nichts Negatives sein muss und dass wir da auch einfach unsere Perspektive drauf verändern dürfen.
Ja, genau, weil es ist einfach in jeglicher Couleur, in jeder Freundesgruppe, überall wird uns in irgendeiner Art und Weise Neurodivergenz begegnen, mit Sicherheit. Das ist ja sehr, also wir haben eine Rate von 20% Hochsensibilität. 20% der Menschen liegen irgendwo in dem Spektrum der Hochsensibilität. Insofern haben wir da wahrscheinlich alle in irgendeiner Art und Weise mit zu tun, im Freundeskreis, wie auch immer. Und nur weil das jetzt noch, vermute ich mal, noch keine klare Diagnose ist, ist es ja jetzt nicht besser, positiver als ein ADHS-Thema zu haben. Das ist ja im Grunde für mich auf einer Höhe.
Ja, obwohl ich glaube, dass das tatsächlich nicht alle so sehen. Ich kann mir schon vorstellen, dass einige, oder ich bekomme es auch zum Teil zumindest auf Social Media so mit, dass einige dann sich lieber mit dem Thema Hochsensibilität auseinandersetzen und sich damit besser identifizieren können als jetzt mit ADHS oder Autismus, weil eben das eine keine Diagnose ist und das andere schon und es dann eben wieder abgestempelt wird als, naja, die einen sind ja krank, die haben ADHS oder Autismus und ich bin ja gesund, ich bin nur hochsensibel. Und das finde ich eben auch ganz, ganz gefährlich, das so zu sehen. Deswegen hatte ich vorhin schon mal gesagt, auch wenn es per Definition aktuell eben eine Krankheit ist, Krankheit heißt ja nicht, dass jemand damit, das hast du auch so schön gesagt, einen Leidensdruck haben muss oder dass es ihm damit nicht gut geht. Es geht einfach nur darum, dass wir uns quasi anschauen, wie tickt ein Großteil der Gesellschaft und alles, was davon abweicht, bekommt eben einen Namen. Das ist, jetzt in dem Fall wird es halt als Krankheit bezeichnet, aber ich finde es eigentlich schöner, wenn wir das ja als Charakterzug oder Ähnliches wahrnehmen können und sich niemand dafür schämen muss oder es nicht stigmatisiert wird und eben nicht diese Unterscheidung gemacht wird. Das eine ist eine Krankheit und das andere eben nicht. Und deswegen kann ich mich besser damit identifizieren, was keine Krankheit ist.
Ja, also ich finde den Begriff des Charakterzuges da auch ganz schön, ne? Aber spätestens dann, wenn es im Bereich Autismus dann losgeht mit Diagnosestellung und SPZ, ich weiß nicht, ob das überregional überall so heißt, aber die Zentren, in denen dann Diagnosen gestellt werden für Kinder mit geistiger Behinderung, dann geht es um die Schule, die dann Fachbereich geistige Entwicklung ist. Das ist überall, die Stigmatisierung setzt sich ja durchgängig fort. Und dann braucht man eine klare Diagnose, damit man finanzielle Mittel beantragen kann. Ne? Also das ist so groß, so viel, ich finde das enorm schwierig. Und jemand, der aus dem Bereich Hochsensibilität kommt, hat das alles nicht. Es gibt keine Diagnose, es gibt keine Definition als Krankheit. Ja, da ist man dann wahrscheinlich schneller dabei zu sagen, okay, ich hätte lieber Hochsensibilität als irgendwas anderes. Ja, aber es macht es halt schwierig, das als Charakterzug zu betrachten, wenn das System dahinter so viel Stigmatisierung mit sich bringt.
Ja, auf der anderen Seite hast du es ja gerade selber schon gesagt, es ist eben auch wichtig, leider diese Diagnosen zu stellen, um dann eben auch den Menschen helfen zu können. Und das ist ja dann wiederum der Umkehrschluss. Wenn man eine Diagnose bekommt, hat man ja auch noch leichter die Chance, Hilfe zu bekommen, wenn man eben doch Leidensdruck mit dem Thema hat. Also es hat immer alles irgendwie so zwei Seiten. Und es ist halt leider, es ist ein großes Problem, ja, Aber ich denke, es ist auch leider ein so komplexes Thema, dass sich das nicht so einfach lösen lässt, weil es eben ja doch auch Personen gibt, gerade jetzt auch im Bereich Autismus, die auf der vom Spektrum eben relativ in einer starken Ausprägung vertreten sind, die dann auch Hilfe brauchen. Und wenn wir da natürlich jetzt dann nur von Charakterzügen sprechen, wird es wieder schwierig, dass die ihre Hilfe bekommen in unserem aktuellen System. Das ist immer so der Hintergrund, der, glaube ich, auch nicht allen klar ist. Also ich meine, dir ist das klar, das weiß ich. Aber so von außen betrachtet hat man das ja nicht immer, dass einem bewusst ist, woher kommt das Ganze und warum haben wir diese Diagnosen und warum wird es als Krankheit bezeichnet.
Ja, und häufig ist ja auch der Leidensdruck bei Eltern schon sehr hoch, sehr groß. Bei dem Kind dann vielleicht noch nicht, weil die Wahrnehmung des Kindes das gar nicht so erfasst hat vielleicht, aber der Leidensdruck der Eltern ist häufig sehr groß, ne? Und da muss oft angesetzt werden. Ja, es ist einfach, ja, ein riesiger Themenkomplex. Und wir haben sehr häufig Menschen dann, die zu uns kommen, die schon, ich weiß nicht, was alles durch haben und die gar nicht mehr, also mein Gefühl ist dann immer, dass die kriegen gar keine Luft mehr. Die sind so erdrückt von allem, was die schon hinter sich haben, was die an Druck kriegen, weil das Kind nicht ins System passt. Oder das Kind hat so viel Druck einfach, den es gar nicht benennen kann. Und die kriegen einfach, ich sage immer, die kriegen einfach überhaupt keine Luft mehr. Und dann versuchen wir erstmal dafür zu sorgen, dass sie durchatmen können, weil man auf der Ebene dann ansetzen kann.
Ja, ich glaube, auch einfach erstmal angenommen zu werden, ohne was verändern zu wollen, sondern diesen Punkt, den wir vorhin schon mal hatten, dass die Kinder oder auch die Eltern und alle, die da sind, einfach von euch erstmal angenommen werden und einfach erstmal sein dürfen, ohne dass sofort jemand kommt und irgendwas verändern und manipulieren in dem Sinne und Lösungen bringen möchte, sondern einfach, dass die einfach mal so sein dürfen, wie sie sind. Ich glaube, das allein ist schon ein so, so großer Punkt, der so viel Erleichterung bringt, dass man vielleicht eben nicht immer der Komische ist, immer der Außenseiter irgendwie, sondern dass man einfach ein Teil ist, der da jetzt so ist, wie er ist und damit auch völlig okay ist. Das ist echt schon einfach wahnsinnig viel wert.
Ja, und da sind die Pferde unwahrscheinlich gute Partner, weil sie mir ich sag mal, klassische Situation ist zum Beispiel ein Junge, den ich mal bei uns hatte, der ein sehr hohes Maß an Aggressionen hatte. Und eins meiner Therapiepferde hat sich, wenn zu viel Energie aufkam, zu viel aggressive Energie aufkam, da oben auf seinem Rücken, hat er sich in die Mitte gestellt und hat die Mitarbeit verweigert. Mit dem Kind da drauf. Und das war die beste Konsequenz, die wir dem Kind liefern konnten, weil wenn ich jetzt von außen gesagt hätte, nicht so aggressiv, ne, du krieg dich mal wieder ein, dann wäre der Junge dagegen gegangen. Ne, der hätte sich kritisiert gefühlt, wie auch immer. Aber das Pferd hat einfach gesagt, so, pass auf, hol mal Luft. Ne, ich arbeite hier so jetzt nicht mehr mit dir mit. Das hat mega funktioniert. Man hat darüber gelernt, diese aufkommende Energie wahrzunehmen, diese aggressive Energie wahrzunehmen, konnte das üben und konnte das dann auch übertragen. Und ich weiß nicht, inwieweit es im Alltag dann immer hundertprozentig gelingt, aber das zumindest erstmal bewusst zu machen und da eine Möglichkeit zu schaffen, das in den Alltag zu übertragen, dass da sorgen die Pferde nicht unwesentlich für.
Ja, ich glaube, das ist eigentlich ein ganz gutes Schlusswort schon, oder? Also ich glaube, das kann jede und jeder von uns auch so ein bisschen für sich nochmal mitnehmen. Den Gedanken, dass die Pferde da auch eben die Ruhe auch reinbringen können und die Klarheit. Wir haben für alle unsere Gäste und Gästinnen immer am Ende noch drei Fragen, die wir ihnen stellen. Die wollen wir natürlich jetzt auch dir stellen, Mandy. Mhm. Deswegen die Frage, was hilft dir denn persönlich im Alltag, wenn du mal eine Auszeit brauchst und mal so ein bisschen runterfahren musst?
Alleine Zeit für mich ganz alleine oder ich bin ein Küstenkind, ich komme von der Nordsee, ich brauche dann ein bisschen Nordseeluft, ein bisschen am Strand sein, das ist für mich die maximale Erholung. Ich sage immer zu meinem Mann, wenn es mir mal nicht so gut geht, wenn irgendwas ist, fahr mich einfach dahin, setz mich da aus, hol mich nach 3 Stunden wieder ab, dann geht's wieder.
Schön.
Dann ist die nächste Frage. Wir haben wieder Montag, Vormittag, nicht mehr Montagmittag. Dementsprechend die Frage auch ein bisschen abgewandelt. Was war denn das Schönste an deiner letzten Woche?
In meiner letzten Woche war tatsächlich, das hatte gar nicht so viel mit Arbeit zu tun. Wir haben Katzenkinder bei uns auf dem Hof aufgenommen, gerettete Katzenkinder, die ihre Mama verloren haben. Und die haben wahnsinnig viel Freude gemacht schon die ganze Woche, weil sie einfach zuckersüß sind und einfach ganz viel Spaß machen.
Ach, toll. Ja, das ist ja auch was Schönes, das kann ich verstehen. Gut, dass ihr sie aufgenommen habt. Und dann noch als letztes die Frage, was wäre denn dein Wunsch für die gesamte Pferdewelt? Oder was würdest du vielleicht allen Pferdemenschen da draußen mitgeben wollen?
Ich würde gerne das Bewusstsein dafür schärfen wollen, dass die Pferde uns wahnsinnig viel lehren können. Sie können uns wahnsinnig viel beibringen, wenn wir ihnen ermöglichen, dass die Pferde auch in einem Safe Space leben, in einem so sicheren Raum, wie es uns möglich ist, ne, dem Pferd entsprechend, dem Charakter entsprechend. Und dass wir dann, wenn sie sich frei äußern können, frei bewegen können, wahnsinnig viel von ihnen lernen können und es auf unser soziales Leben übertragen können.
Ja, schön.
Ich würde gerade sagen, das war ein wunderschönes Schlusswort. Vielleicht möchtest du einmal noch sagen, wo man dich und deine Arbeit denn so findet, wo man euch weiter verfolgen kann, ob Social Media, Website, wo ihr überhaupt euren Standort habt und was auch immer du teilen möchtest.
Wir sind der Trippel-Trappelhof und wir sind in Niedersachsen, Goldenstedt, das ist im Kreis Vechta. Den meisten Menschen, die so mit Pferden zu tun haben, ist der Kreis Vechta meistens bekannt. Und wir haben eine Homepage mit www.trippeltrappelhof.de und auch Instagram mit unterstrichen Trippel-Trappelhof. Da sind wir auch zu finden und teilen da so unseren Alltag. Im Moment mit ganz viel Katzenkinder-Content.
Sehr schön.
Wunderbar. Gibt es noch irgendwas, was du noch loswerden möchtest, worüber wir noch nicht gesprochen haben? Oder haben wir alles?
Nein, nichts Konkretes. Ich finde es einfach nur total toll. Deswegen habe ich mich für das Thema auch sofort angesprochen, gefühlt und gemeldet, dass ihr das aufgreift, ne? Und da auch, dass da offen drüber gesprochen werden kann. Dass Menschen sich vielleicht auch davon angesprochen fühlen können. Mensch, ich glaube, ich könnte mich da mal tiefer reinlesen oder mal ein bisschen mehr für interessieren, mal gucken, was ich da für mich Gutes rausziehen kann. Weil einfach immer noch viel zu wenig offen darüber gesprochen wird.
Ja, das stimmt. Vielen Dank für das Feedback und vor allen Dingen vielen Dank, dass du offen darüber sprichst.
Gerne, gerne. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Danke, dass ich dabei sein durfte.
Mir auch.
Ja, wunderbar. Dann würde ich sagen, kommen wir zum Ende dieser Folge. Und danke natürlich Mandy auch von mir nochmal. Wir freuen uns wie immer über Feedback. Ich denke, Mandy freut sich auch. Die Kontaktdaten habt ihr ja eben schon gehört und die gibt es wie immer auch in den Shownotes. Und dann freuen wir uns, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder zuhört. Tschüss.
Tschüss.
Danke fürs Zuhören bei dieser Folge von Psychologie. Wenn sie dir gefallen hat, hinterlass uns doch eine positive Bewertung und teile die Folge. Wir freuen uns über Feedback, Themenwünsche und deine Gedanken zum Thema. Du findest Carina auf Instagram unter Begegnung Pferd und Carina Warnstedt, Autorin.
Und Lea unter Lea Schneider Pferdetraining und virtuelle Assistenz Lea. Alle Links findest du auch in den Shownotes. Folge dem Podcast auf der Plattform deiner Wahl und aktiviere die Benachrichtigung, um keine weitere Folge zu verpassen.